Das ist ja natürlich echt toll gemacht, sehr rund, komplex. Oh ja.
Jetzt kommt die Schärfe.
Das kommt die Schärfe, jetzt kann man tatsächlich ein Glas Wasser nehmen, sonst kann man nicht weitersprechen. Mhm.
Hallo und herzlich willkommen beim Feinschmecker-Podcast. Mein Name ist Julius Schneider und ich spreche heute mit meinem Kollegen Kersten Wetenkamp. Er hat die letzten Wochen quasi in Olivenöl gebadet, denn für den Feinschmecker Oli Award hat er gemeinsam mit einer internationalen Jury wieder hunderte von Olivenölen verkostet. Er erklärt uns, wie dieser Jahrgang war, worauf man achten sollte, wenn man Olivenöl kauft, woran man ein gutes erkennt, und außerdem verkosten wir die drei Siegeröle. Viel Spaß beim Hören! Ja, hallo lieber Kersten, herzlich willkommen im Feinschmecker-Podcast.
Dankeschön.
Genau, vor kurzem war es ja wieder soweit, der alljährliche Oli Award stand an und das geht natürlich nicht ohne die Öle zu testen. Die Öljury war da, ihr habt, man kann sagen, regelrecht in Öl gebadet. Wie viele Öle waren es denn dieses Jahr? Wie viele habt ihr verkostet?
Ja, es ist immer ein schönes Bad im Olivenöl. Wir haben 400 Öle ungefähr getestet.
Oha. Ja. Und du machst das ja schon eine ganze Weile, seit 2003, also seit über 20 Jahren.
Ja.
Und es waren in dieser Zeit 15.000 Öle oder wahrscheinlich mehr, die ihr verkostet habt.
Ja, genau.
Du hast also einen enormen Erfahrungsschatz, auf den du zurückgreifen kannst. Was ist dein Fazit für diesen Jahrgang? Wie war der?
Ach, wir haben gehört, dass der sehr schwierig war vom Wetter her, aber das merkt man eigentlich nicht, wenn wir hier die Ölverkostung machen und mit der Jury so tolle Öle probiert haben. Im Grunde genommen zeigte sich das an vielen tollen Ölen, die mehr so mittelfruchtig sind. Was vielleicht so ein bisschen fehlte, waren so die ganz intensiven Öle. Die hatten wir letztes Jahr eigentlich auch schon nicht. Das war früher, glaube ich, noch heftiger, noch intensiver, noch strahlender grün. Diesmal war das alles ein bisschen gedrosselt, aber trotzdem haben wir viele tolle Öle bekommen und probieren können.
Ja, und jetzt könnte man ja denken, ein Traum, eine Woche lang jeden Tag Olivenöl zu produzieren. Ihr sitzt ja bei uns im Verlagsgebäude und um die Tische herum. Ich durfte das ja auch schon ein paar Mal miterleben. Das ist schön, aber es ist auch belastend, oder? Wenn ich dich dann so sehe.
Na, belastend, ja, es ist anstrengend natürlich. Ich weiß aber nicht, ob Wein nicht vielleicht doch anstrengender ist als Olivenöl. Das ist nur, wenn man das erzählt, für viele natürlich sehr ungewohnt. Also, dass wir Olivenöle den ganzen Tag verkosten und das eine Woche lang, kennen so natürlich wenige Leute, während eine Weinverkostung ja eher verbreitet ist. Also es ist... Macht Riesenspaß, ist immer wieder ein tolles Erlebnis, auch beglückend am Ende des Tages. Aber es ist, du merkst natürlich diese Öle, diese Frische der Öle merkst du in deinem Hals, Rachenraum, überall. Ist es doch ein bisschen brennend und für den Gaumen, für die ganze Sensorik ist es eine kleine Tortur. Also am Ende der Woche ist man total fertig.
Ja. Und zu Hause kommt bei dir noch Olivenöl auf den Tisch nach so einer Woche?
Auf jeden Fall. Das kann, ohne Olivenöl geht es gar nicht. Ja. Aber natürlich würde ich jetzt nicht mit Olivenöl schon frühstücken, sondern das gibt es eben erst abends und dann immer mindestens 2-3 Flaschen in der Küche müssen schon sein.
Ja. Vielleicht nimmst du unsere Hörer und Hörerinnen mal mit, wie so ein Test abläuft, weil ich glaube, das hat man ja nicht alltäglich und das ist, glaube ich, ganz spannend. Wir können ja mal mit den Kriterien anfangen.
Ja, genau.
Was gibt's denn für Kriterien?
Also das Ausschlusskriterium, was man nie eigentlich berücksichtigt, ist die Optik, die Farbe. Deswegen probiert man normalerweise nicht aus solchen transparenten Bechern, wie ich das jetzt hier auf den Tisch gestellt habe, sondern
genau, Kersten schüttet gerade einen der Gewinner ein, die wir gleich am Ende verkosten werden.
Genau, ich mache das jetzt mal beispielhaft. Wir offiziell wird Olivenöl ja tatsächlich in so blau gefärbten Gläsern probiert, damit man sich gar nicht beeinflussen lässt von der Farbe. Man kann höchstens sagen, dass aus Erfahrung ein trübes Olivenöl meistens nicht so gut ist am Ende, weil es doch zu schnell ranzig wird. Aber an sich füllen wir das Öl tatsächlich in so einen Becher und so wärmen das.
Schnapsglasgröße.
Genau, es ist so ein Schnapsglas, mehr ist es nicht, so ein Fingerhut.
Also mit der Hand durch Reibung erwärmen.
Ja, ja. Genau, wir erwärmen das. Offiziell wird das tatsächlich auf so kleinen Heizplatten erwärmt.
Ah, okay.
Das können wir jetzt nicht bieten, aber wir können es einfach in der Hand so ein bisschen erwärmen. Ja. Und dann ist ganz wichtig die Nase. Ne? Über die Nase nehmen wir die meisten Aromen sowieso schon auf. Und hier, wenn du jetzt auch mal deine Nase hineinhältst in dieses Glas, kommt schon sehr schön diese Grasigkeit raus.
Grüne Tomate.
Das ist eigentlich ein wichtiges Kriterium für Olivenöl. Das muss eigentlich grasig sein.
Ja.
Diesen Eindruck hinterlassen von frisch gemähtem Gras, so ein bisschen Rasen.
Mhm.
Und dann findet man aber auch schon Noten wie Tomate, Rauke, Blattsalate, Gewürze, Rosmarin, Thymian, das kann man auch alles finden, Salbei. Mhm. Und dann nimmt man es in den Mund. Lässt es so ein bisschen über die Zunge rollen, über Wein eigentlich auch. Zwischen den Zähnen zischt man das. Und probiert dann, wie bitter das ist, wie scharf.
Ja.
Das sind positive Kriterien. Also ein gutes Olivenöl muss ja bitter sein. Und eine gewisse Schärfe haben. An der Schärfe erkennt man da die Frische des Jahrgangs.
Ja.
Und dann kann man erkennen, okay, das hat hier tatsächlich Noten von Artischocke, ein bisschen Walnuss. Das Mittel ist tatsächlich nicht so intensiv, würde ich jetzt schon feststellen, als ein ganz intensives Öl.
Und du hast es gerade untergeschluckt. Ist das auch der Standard oder habt ihr auch Spuckeimer?
Wir haben Spuckeimer und da würde ich sagen, die Profis spucken aus.
Ja.
Ich schlucke runter, weil das finde ich sonst sehr schwierig. Also ein Olivenöl zu beurteilen, wenn man es nicht runterschluckt.
Den Gesamteindruck.
Genau, und den Nachhall und ein bisschen zu schauen, was hinterlässt es am Gaumen für einen Eindruck, für Noten im Rachenraum. Das kann ich eigentlich am besten, wenn ich es runterschlucke. Aber fehlerhaftes Öl spucke ich aber auch sofort aus.
Ja. Jetzt hast du als Kriterium schon den Geruch genannt als ersten, den Geschmack natürlich. Habt ihr noch weitere Kriterien, die ihr bewertet?
Also wir prüfen am Anfang eigentlich automatisch, ist es fehlerhaft oder nicht.
Mhm.
Und fehlerhaftes Öl kann zum Beispiel entstehen durch überhitzte Oliven oder beschädigte Olivenfrüchte.
Mhm. Durch die Herstellung dann?
Ja, genau. Das kann auch die Olivenfliege sein, die ihre Eier in der Olive hinterlässt, die dazu führt, dass sie Früchte verderben. Das sind dann Fehlnoten, die einfach auch nicht schön duften und natürlich auch nicht gut schmecken. Und die meisten Verkoster verzichten auf das Schlucken der Öle oder nehmen es gar nicht in den Mund, sondern die Nase ist tatsächlich ein Ausschlusskriterium und man entsorgt dann das Öl und sagt, das ist 0 Punkte. Fehlerhaft. Dürfte auch nicht extra nativ sein.
Ja.
Andere Kriterien haben wir nicht. Da geht es eigentlich nur darum, dass der Geschmack überzeugt.
Ja. Und wenn ihr da oben so sitzt in Vierer-, Fünfer-Gruppen, ne, war das dieses Jahr, wie viele Öle schafft ihr da am Tag?
Also man kann, das Höchste wäre 70, was ich so erinnere.
Boah.
Wir haben aber 40, 50 haben wir geschafft pro Tag.
Okay. Und neutralisiert wird immer mit Brot und Äpfeln, glaube ich. Die habe ich auch gesehen.
Ja, ganz, ganz, ganz strenge Verkoster verzichten auch auf die Äpfel.
Ja.
Finde ich jetzt übertrieben. Finde ich schon gut. Wasser ist Minimum für den Gaumen, dass man den so ein bisschen beruhigt. Brot kann auch ein bisschen helfen und ein Apfel beruhigt halt auch ein bisschen so die ganze Schleimhaut des Mundes und so weiter.
Ja, und ich habe es gerade schon gesagt, ihr seid in Gruppen. Das heißt, ihr sprecht auch über jedes einzelne Öl, was ihr verkostet und teilt so eure Eindrücke. Oder
genau, wir verkosten in Gruppen, aber ich betone das immer wieder, es ist eine absolute Blindverkostung.
Ja.
Man weiß nie, man kann die Flasche nicht erkennen, man weiß nicht, welches Öl es ist, welcher Erzeuger das ist, welches Land das ist. Da wird viel geraten und ist es ja auch nicht entscheidend, sondern nur das Öl an sich. Das verkosten wir nur anhand der Nummer und am Ende ist es dann immer eine Überraschung. Das Öl, was wir dachten, sei griechisch, ist dann doch spanisch und so
weiter. Nach der Auswertung.
Genau, dann, genau.
Ja. So, jetzt sitzen wir im selben Büro. Die Requisite kenne ich auch. Da werden die ganzen Öle gelagert und in der Poststelle kommen sie alle an. Das sind schiere Mengen, die da ankommen. Woher kommen die Öle? Was sind das für Länder, die da mitmachen? Gibt es welche, die das meiste Öl einschicken?
Ja, genau. Also die meisten Öle in unserer Verkostung kommen aus Italien. Das liegt aber daran, dass das auch die meisten Produzenten sind.
Mhm.
Das täuscht ein bisschen, weil die Menge an Olivenöl eigentlich hauptsächlich aus Spanien kommt. Ne? Also Südspanien, Andalusien okay. ist so die größte Ölquelle für die Welt, kann man sagen. Aber die Anzahl der Erzeuger, auch sehr guten Olivenöls, die ist immer aus Italien am höchsten. Und dann haben wir halt Italien viel, Spanien, jetzt haben wir auch viel Kroatien bekommen. Kleinere Länder und was wir nicht so viel hatten, ist Nordafrika. Das hatten wir sonst öfter mal. Okay. Oder Türkei, was auch ein bisschen schade ist, weil das auch von der Menge her durchaus ein wichtiger Produzent ist. Eine wichtige Region, aber hatten wir in diesem Jahr nicht. Wahrscheinlich war die Qualität auch nicht gut genug.
Ja, und gab es ein Land, das dich dann überrascht hat nach der Auswertung?
Ja, also überrascht, also ein bisschen überrascht hat mich schon Kroatien, aber mein Eindruck war ja auch, ich war letztes Jahr da, im Oktober, dass die Kroaten sehr, sehr gutes Öl machen und ich habe tatsächlich kein schlechtes gefunden bisher. Also die sind sehr, sehr gut im Qualitätsstandard und ich glaube, sie orientieren sich an den Italienern. Und wenn du nach Kroatien, Istrien fährst, findest du überall wahnsinnig gutes Olivenöl. Von der Qualität her, wenn auch die Mengen nicht so richtig groß sind. Ne? Mhm. Aber es ist ein ganz kleiner Erzeuger verglichen mit Italien oder Spanien. Aber die machen einen richtig tollen Job, muss ich sagen.
Ja, ja. Und die Jury, die ist ja auch nicht nur aus Deutschland, die ist international. Aus Spanien, Italien, Kroatien, Griechenland kommen die Experten und Expertinnen und auch aus Deutschland. Eine echte Koryphäe oder mehrere sind darunter, aber Matteo Bonoli sticht wahrscheinlich ein bisschen raus aus Bologna.
Ja, ja, würde ich sagen. Also er ist ja sehr akademisch erfahren, glaube ich, ein Doktortitel in Biochemie oder so und verkostet da an der Uni auch täglich Olivenöl und kann unheimlich viel erkennen. Sogar Schädlingen hatte ich mal anekdotisch erzählt. Er hatte ein Olivenöl in den Mund genommen und so probiert und sagte, ja, das ist der und der Wurm, der auf dem Olivenblatt saß. Okay. So solche Sachen kann der rausschmecken. Das ist natürlich schon beeindruckend.
Er hat sogar auch einen Hersteller blind erkannt.
Richtig? Ja, genau, das war Franchi. Er hatte sofort gesagt, das ist dieses Öl Bella, was so eine besondere Aromatik hat. Und wollte er nochmal ganz genau Details dazu wissen später. Das ist ja auch ein Blindtest gewesen und da kann man manchmal sogar die Erzeuger erkennen. Das ist aber ganz schön schwierig. Also das war jetzt, glaube ich, ein Glückstreffer.
Ja. Und diese Hersteller, die ihr habt, das sind ja jetzt alles herausragende Öle und ein Bruchteil von dem, was so auf der Welt verfügbar ist. Was machen die denn anders?
Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich, traditionell würde man bei einem Olivenöl früher warten, bis die Oliven richtig prall sind und dann entsaften sozusagen. Das ist aber kein richtig gutes Olivenöl. Und ein Produzent mit hohem Anspruch, der erntet die Oliven halt schon vorher, so halbreif, und erreicht dadurch eine schöne intensive Aromatik des Öls. Das ist dann auch nicht so süß. Also die Ernte des richtigen Zeitpunkts ist schon mal sehr wichtig. Dann muss er auch sehr schnell sein. Nach der Olivenernte muss er möglichst schnell die Oliven in die Mühle bringen und dann auch möglichst schnell und sehr schonend pressen, also bei kühlen Temperaturen. Und das dann zügig filtern und abfüllen. Das ist also ganz klar ein Zeitmanagement.
Ja, ja. Also Sauerstoff und Licht sind auf jeden Fall auch die Feinde der Qualität.
Absolut. Also die besten oder modernsten Ölmühlen sind ja auch unter Sauerstoffausschluss. Okay. Vakuummühlen, die modernsten stehen in der Toskana.
Ja.
Einige wenige auch in Spanien. Und die arbeiten jetzt eben auch unter Vakuum.
Okay. Ja. Ja. Und ist Sortenreinheit ein Qualitätsmerkmal?
Nein, das war mal so ein bisschen Mode. In Italien fing das an. Da hat man sich sehr an dem Wein orientiert und gesagt, Mensch, wir müssen sortenreines Olivenöl herstellen, wir müssen das ausflaggen auf dem Etikett. Das kann man aber nicht sagen. Also wir haben ja auch bei den Siegerölen sortenreine oder auch Cuvées. Das liegt ein bisschen, wenn wir nachher über die Sieger sprechen, können wir das ganz schön erkennen, die Unterschiede. Das liegt natürlich an der Region, an der Tradition, an den Sorten. Und typischerweise kann man jetzt schon sagen, so ein spanisches Olivenöl ist meistens sortenrein und so ein Öl aus Apulien oder der Toskana ist fast immer eine Cuvée.
Okay. Und du hast ganz am Anfang schon über die Schwierigkeiten des Jahrgangs gesprochen, zumindest das, was du gehört hast. Hängt das auch mit dem Klimawandel zusammen?
Absolut. Also die Olivenbauern sind tatsächlich große Opfer des Klimawandels, was ich so mitbekomme, gerade in den Mittelmeerländern. Die haben durchweg unter viel Trockenheit gelitten, unter zu viel Hitze und hatten jetzt auch noch das Pech, dass im Frühling zu viel Regen kam. Das war ein ganz unwillkommener Regen während der Blüte der Olivenbäume, sodass durch viel Regen und manchmal auch Hagel die Bäume nicht richtig blühen konnten und dadurch natürlich auch keine Befruchtung nicht so richtig stattfinden konnte. Es gab einen großen Ausfall an Produktion. Und ja, wir sind froh, dass wir noch qualitativ tolle Öle gefunden haben, aber weltweit sind die Ernten bestimmt um die Hälfte zurückgegangen.
Okay, was sich auch in den Preisen wahrscheinlich dann bemerkbar machen wird.
Absolut, also Olivenölpreise werden explodieren, die werden jetzt schon 50% teurer sein als vorher.
Ja.
Ganz schwierig.
Wie ist es denn für, wenn ich im Supermarkt bin, worauf kann ich denn achten, wenn ich vor dieser endlosen Auswahl stehe? Finde ich überhaupt ein gutes Olivenöl?
Das ist so eine unheimlich schwierige und unheimlich gute Frage. Natürlich, was kann ich dazu sagen? Im Grunde leider wenig, man kann wenig erkennen. Denn normalerweise müsste man vertrauen können, dieser Angabe Olivenöl extra nativ, kalte Pressung. Aber du findest praktisch kein anderes Öl im Supermarkt. Das ist ja alles erste Pressung kalt. Es gibt auch keine Heißpressung oder keine zweite Pressung im Handel. Deswegen ist das leider kein Kriterium. Ne? Man kann schauen, ob ein Produzent ausgeflaggt ist. Da sieht man dann Prodotto e imbottigliato. Italienisch würde das zum Beispiel helfen oder Spanisch. Da sieht man, das ist hergestellt und abgefüllt und nicht nur abgefüllt von einem Unternehmen.
Also, dass die Oliven nicht quasi importiert werden und dann da abgefüllt werden. Und man draufschreiben kann, spanisches Olivenöl.
Ja, das ist natürlich auch nochmal so ein Punkt, die Betrugsfälle. Das Olivenöl, das ist oft nicht nur die Oliven, sondern das Öl selber wird schon aus Nordafrika oder Spanien, Griechenland importiert und dann falsch abgefüllt und ausgeflaggt. Das sind natürlich so Betrügereien, die immer wieder vorkommen.
Ja.
Also ein gutes Kriterium finde ich, wenn man schon mal den Hersteller erkennt und eine Webseite. Dann Bio ist kein wirkliches Qualitätskriterium. Das ist nur für jemanden dann eine gewisse Gewähr, dass hier nicht so viel mit Chemie und Pestiziden gearbeitet wurde.
Ja.
Aber wenn du eine Olivensorte findest, zum Beispiel, dann ist es schon mal ein ganz gutes Zeichen, weil hier jemand dann noch transparenter ist als normale Abfüllung. Ne? Das machen oft die Spanier und die Italiener schreiben oft den Jahrgang drauf. Das ist so ein bisschen durch die Weinkultur. Und dass du dann erkennst, aha, das ist hier die Ernte 2023/24 tatsächlich. Das ist jetzt die aktuelle Ernte.
Ja.
Das ist zum Beispiel die Olivensorte Coratina oder Hoji Blanca. Und wenn du dich ein bisschen mit unseren Tests beschäftigst, kannst du daraus schon ableiten, ein wenig jedenfalls, wie das Olivenöl dann schmecken wird. Du wirst ja selten im Supermarkt das Öl aufmachen können.
Ja.
Leider. Das wäre natürlich das Beste, wenn man in einem Weinhandel schon mal probieren dürfte.
Mhm.
Aber wenn da drauf steht Picual, das ist ein Olivenöl aus Spanien, Andalusien, dann erfährst du dadurch, das ist sehr intensives Olivenöl, sehr tomatig, sehr grasig und ganz schön bitter wird durch die Sorte. Das kannst du daran erkennen. Und wenn du ein toskanisches Olivenöl hast, das ist eben ein Blend durch die Geografie dort. Da haben die Frantoio, Lecchino, Muraiolo typischerweise diese wichtigsten italienischen Olivensorten im Norden.
Ja.
Dann kannst du mit einem schönen Mandelton, darauf kannst du dann hoffen. Dann wirst du ein nicht so bitteres, ein fein Walnuss-Apfel-aromatisches Olivenöl haben. Also ich sage sowieso seit vielen Jahren, je mehr ihr auf das Etikett schreibt, liebe Produzenten, desto besser.
Ja.
Dann ist für den Konsumenten natürlich viel mehr Klarheit gegeben. Ne?
Ja, ja. Und die Öle, die wir gleich verkosten werden, ich freue mich schon den ganzen Tag drauf. Die gibt's aber nicht im Supermarkt, oder?
Nein, die gibt es tatsächlich exklusiv, kann man sagen, beim Feinschmecker-Shop. Feinschmecker.de/shop. Da können wir sie zum Glück kaufen. Sonst müsste man sich an den Hersteller wenden und versuchen, das Öl dort zu bekommen. Oder man fährt idealerweise hin, wenn man jetzt das investieren möchte und kauft sich das vor Ort in der Ölmühle. Da wird es natürlich 50% günstiger sein wahrscheinlich.
Ja, ja. Und jetzt ist es ja so, die Öle, die wir gleich probieren, die sind in drei Kategorien eingeteilt. Intensivfruchtig, mittelfruchtig und leichtfruchtig. Ja, warum wird das gemacht?
Das ist international so üblich. Das wird überall weltweit gemacht bei solchen Olivenölwettbewerben, damit man einfach nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Okay. Das wäre jetzt unfair. Das wäre ungefähr so, als würdest du einen schlanken deutschen Rotwein, so einen Spätburgunder, vergleichen mit so einem ganz heftigen roten Chianti aus Sangiovese-Trauben. Mhm. Das kann man natürlich auch nicht qualitativ auf eine Stufe stellen.
Okay.
Genau. Und das, was wir machen, wir orientieren uns da auch international an den Gegebenheiten, an Überlegungen aus Madrid. Da gibt es so ein internationales Olivenölkonzil. Mhm. Auch der Verkostungsbogen entspricht dem. Mhm. Das wird in New York so verkostet bei dem Olivenölwettbewerb in Tokio, in Italien, in Spanien. Und das ist, glaube ich, am fairsten für die Hersteller, dass man sagt, du bist ein intensives Olivenöl, du hast in dieser Gruppe Platz 4, 5 oder 1 gemacht, du bist ein leichtes Olivenöl, du bist nicht so intensiv, nicht so bitter, hast aber auch ein tolles Öl gemacht, bekommst dann auch einen Preis.
Ja, ja. Also internationale Vergleichbarkeit.
Genau.
Ist wichtig.
Ja, ja, genau. Das muss ja auch objektiv sein.
Ja. Okay, dann lass uns mal probieren. Wir probieren jetzt aus jeder Kategorie, also intensivfruchtig, mittelfruchtig und leichtfruchtig, jeweils den ersten Platz. Ja. Womit fangen wir dann am besten an?
Da muss man natürlich mit dem Leichten anfangen.
Okay, also leichtfruchtig.
Genau, würde ich sagen.
Was ist das für ein Öl?
Das ist jetzt hier Torre Rivera aus Apulien.
Ja.
Italienisches Olivenöl. Kann man erzählen, dass es in vielen Gegenden diese klimatischen Schwierigkeiten gab, nur in Apulien nicht.
Aha.
Die haben tatsächlich gesagt, sie hatten keine wirklichen Probleme. Sie hatten Glück, haben Regen zur besten Zeit gehabt und konnten dann wirklich ein schönes Olivenöl machen.
Gut, dann riechen wir jetzt mal.
Genau, ich würde es auch ein bisschen erwärmen in der Hand.
Genau, in der Hand erwärmen. Genau,
und die Aromen Reibung so ein bisschen rauskitzelst. Mhm. Und wenn du die Nase hineinhältst, merkst du auch schon, es ist nicht ganz intensiv, aber schön subtil. Es hat schon eine schöne, grasige Note. Würde mich jetzt auch ein bisschen an Frucht erinnern, an Apfel. Bisschen Banane ist es auch.
Ja, so grüne Banane, ne? Mhm. Mhm.
Und wenn man es in den Mund nimmt, es hat durchaus einen Bitterton. Mhm. Merkst du hier am Gaumen?
Hinten am Gaumen, ja.
Genau. Mhm. Aber es hat auch eine gewisse Süße. Mhm. Es hat so ein bisschen auch tatsächlich was von Erbsen, würde ich sagen. So ein bisschen saatig. Eher so Petersilie. Als Artischocke Radicchio würde ich sagen eher nicht so. Hat und auf jeden Fall eine schöne Mandelaromatik, einen schönen Mandelton.
Ja.
Sehr angenehm. Also das würde ich zum Beispiel.
Ja, und diese Würzigkeit am Ende, diese leichte Schärfe.
Genau. Mhm. Das ist natürlich fein für Pasta oder Krustentiere. Machst du ein Risotto mit Fisch. Das passt natürlich sehr gut auch einfach auf Brot, Bruschetta. Sowas schon sehr angenehm. Aber würde jetzt auch die Leute nicht unbedingt überfordern oder umhauen. Ne?
Also ein guter Einstieg in die Welt der hochklassigen Olivenöle.
Genau, es ist für Einsteiger auf jeden Fall ein nettes Öl. Dann würde ich jetzt mittelfruchtig nehmen.
Der Platz 1 aus mittelfruchtig.
Doppla. So, ja, okay. Ja. Das ist aus Spanien.
Auch wenn die Farbe nicht bewertet wird, es sieht schon grüner aus als das andere.
Ja gut, zu Hause kann man sich natürlich in einem Schnapsgläschen auch an der Farbe erfreuen. So ist es ja nicht. Ne? Man darf sich aber auch nicht täuschen lassen.
Danke. Wieder erwärmen.
Ja, witzig. Und dann, wenn du die Nase hineinhältst, ist es schon doch intensiver. Man merkt ja, kräftigeren Gras-Ton. Ne? Das ist schon Spinatblätter. Du hast hier schon, oder Basilikum, du hast hier auf jeden Fall grüne Blätter, kann man sehr deutlich merken, auch vielleicht Kräuter, Rosmarinnadeln.
Ich rieche da auch fast reife Tomate.
Ja, genau, das ist auf jeden Fall gut.
Mhm.
Ja. Und gleichzeitig steigt diese Intensität der Bitterkeit und der Schärfe.
Ja.
Jetzt müssen wir, glaube ich, gleich mit einem Glas Wasser das ein bisschen dämpfen, weil es doch sehr, sehr scharf ist. Mhm. Was aber immer ein gutes Kriterium ist. Also dann hast du die Gewähr, dass es wirklich frisch ist aus dem neuen Jahrgang.
Ja.
Diese Schärfe legt sich ein bisschen im Laufe der Monate, wenn du es zu Hause hast. Beruhigt sich das ein bisschen. Aber ich kann sagen, wenn ich bei einer Olivenölmühle bin, zur Zeit der Ernte, und das so frisch aus dem Hahn, bei der Mühle, dann ist es noch doppelt so scharf. Also es ist wirklich wahnsinnig scharf.
Und zu was? Da
frisch aus dem Hahn kommt.
Zu was würdest du das jetzt empfehlen?
Ich finde das unheimlich gut auf Fisch. Also du hast so eine gegrillte Dorade oder ein Wolfsbarsch. Mhm. Verschiedenste Zubereitungen kannst du machen. Du kannst es dämpfen. Man könnte auch an Krustentiere denken. Aber das finde ich...
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen.
Auf Fisch, exzellent. Mhm. Exzellent.
Ja, aber Wahnsinn, die Schärfe, die sich ausbreitet.
Ja. Wir wollen vielleicht auch sagen, was es ist. Das ist El Empiedro. Aus Andalusien. Das ist zum Beispiel nochmal ein kleiner Insider-Tipp, wenn man hier so ein Siegel hat. Priego de Córdoba. Das ist das einzige Siegel, was ich kenne, was hier quasi Top-Qualität tatsächlich garantiert. Okay. Also dieses Siegel, dieser Erzeuger aus Andalusien ist immer, immer top, top, top.
Ja.
Echt wunderschön. Wenn man dort hinfährt, das macht Spaß. Jede Olivenölmühle ist eigentlich großartig.
Ja. Kommen wir zu Platz 1, intensivfruchtig.
Ja, genau.
Einer, der schon öfter gewonnen hat, richtig?
Der hat schon unheimlich oft gewonnen. Die anderen sind eher überraschend gewesen. Dass sie, wir kennen sie zwar, aber dass sie jetzt Platz 1 gemacht haben, hat sie nicht unbedingt darauf gewettet. Das ist ja auch dann immer wieder eine kleine Überraschung, wer das machen wird.
Ja.
Ich fülle wieder so einen Fingerbreit ungefähr Olivenöl ein.
Ja, vielleicht kannst du noch was sagen, was du gerade einschenkst.
Welches Öl?
Ja.
Das ist, das ist Rincón de la Subetica. Das kennen bestimmt unsere Leser von vielen Tests. So eine schlanke, hohe Flasche. Von der Almazaras de la Subetica. Das ist eine ganz besondere Genossenschaft. Unheimlich riesig.
Aus Andalusien, richtig?
Genau, aus Andalusien. Ja. Das ist ja da... Zwischen Malaga, kann man sagen, Córdoba. Die haben sagenhafte 15.000 Hektar Land. Das Wahnsinn. Muss man sich mal vorstellen.
Ja.
Ganz gewaltig, riesig. Haben auch
voller Olivenölbäume.
Alles voller Olivenhaine. Ja. Was anderes gibt es da nicht. Kein Wein oder so.
Ja.
Ich glaube, sie haben 1.500 Mitglieder. Das ist eine gewaltige Genossenschaft. Und dadurch haben sie einfach ein Riesenpotenzial, Exzellenz rauszufiltern.
Ja.
Und nur die besten Chargen aus kleinen Chargen wiederum, das Best of the Best, rauszusuchen und abzufüllen.
Ja.
Dann haben sie, glaube ich, auch Glück ein bisschen mit dem Wetter. Sie haben, glaube ich, Wasserquellen, können Olivenbäume bewässern. Ja, das ist hier nicht Picual, sondern Huy Blanca.
Mhm.
Eine schöne mittelfruchtig, mittelstarke Olivensorte aus Spanien. Aber du hast ja eine schöne Intensität im Duft.
Mhm.
Kommt eigentlich sofort, springt einem so ein bisschen die Tomate an. Also die reife Tomate, ein bisschen unreife Tomate, Tomatenblatt. Viel Kräuter, finde ich. Viel Oregano, Salbei, Rosmarin. Man könnte auch ein bisschen Zitrusschale, man kann hier ziemlich viel drin finden.
Mhm.
Und wenn du es runterschluckst, ist auch nochmal deutlich scharf, deutlich bitter. So, was man von einem intensiven Öl eigentlich auch erwartet.
Mhm. Ja, richtig kräuterig. Mhm.
Aber auch sehr, sehr harmonisch. Es ist natürlich echt toll gemacht. Sehr rund, komplex.
Oh, ja. Jetzt kommt die Schärfe.
Jetzt kommt die Schärfe. Jetzt kann man tatsächlich ein Glas Wasser nehmen, sonst kann man nicht weitersprechen.
Mhm.
Ja, das ist ein Phänomen, dieses Olivenöl und diese Genossenschaften, dieser Hersteller.
Ja, Wahnsinn.
Man kann es tatsächlich... Könnte es blind jedes Jahr, glaube ich, kaufen. Es ist immer ein Riesenprodukt.
Ja.
Fast blind kann man sich da. Dem Öl kann man tatsächlich vertrauen.
Ja. Dem Öl kann man vertrauen. Das war doch ein schöner Abschluss für diese tiefen Einblicke des Olie Awards beim Feinschmecker. Vielen Dank, lieber Kersten, für deine Zeit, für die tollen Olivenöle und für deine Expertise.
Gern geschehen.
Das war wieder eine Folge des Feinschmecker-Podcasts. Mehr spannende Geschichten aus der Welt des Genusses gibt es jeden Monat neu im Magazin und natürlich auch auf feinschmecker.de.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.